Endlichkeit.
Boah, schon wenn ich es sage, ne, kriege ich gleich feuchte Hände und irgendwie so einen Druck auf der Brust. Was macht das mit dir?
Nichts.
Wow, Jan. Okay, nichts.
Du hast gesagt, ich soll kurz und knapp antworten.
Ich habe gesagt, du sollst vor allem ehrlich sein.
Es war Sommer und es war Mittagssonne und alle sind zum Mittagsschlaf gegangen und Rosetti war irgendwie draußen. Naja.
Wie, naja? Was hast du gemacht?
Naja, ich habe nichts gemacht, aber die Sonne hat halt genug gemacht.
Rosetti hatte keinen Schattenplatz, oder was?
Rosetti hat anscheinend einen Hitzeschlag gekriegt.
Oh mein Gott, Jan. Da, weißt du, alle denken, du bist so ein perfekter, toller Typ. Du hast Rosetti einfach mal gegrillt.
Ich war 120 Kilometer entfernt. Also.
Ach, auch da ziehst du dich einfach aus der Affäre, wie bei dem Hund. Ich war nicht dabei. Dr. Marc Benecke ist da.
Daran sieht man schon, dass der Tod extra einprogrammiert wurde. Der wäre nicht zwingend nötig in Lebewesen, sondern das hat einen Grund, warum der einprogrammiert wurde. Was ich problematischer finde, ist eher, dass häufig Menschen nichts daraus lernen aus einem Fall. Also zum Beispiel die schiefgegangenen Fälle, die zu uns kommen, wo wir wissen, dass es überhaupt nicht so abgelaufen ist, wie es hinterher behandelt wurde. Zum Beispiel, dass man sagt, das war ein tragischer Unfall, ne? Wo es in Wirklichkeit halt ein Tötungsdelikt war. Und da könnte man eigentlich mehr daraus lernen, wenn man offener darüber reden würde. So wie ihr das in dem Podcast macht. Ist mir total egal.
Warte mal, was machen wir denn jetzt mit deinem Körper? Soll der verbrannt werden oder was willst du haben?
Mir total egal.
Ach Mann, Marc.
Ich habe einen Organspendeausweis. Also wenn ich jetzt nicht gerade bei einem Zugunglück zermalmt werde oder sowas, dann würde wahrscheinlich die Organspende da zum Tragen kommen.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissi Metschke und Bestatter Jan Edler.
Hallo.
Du bist
jetzt
da.
Höre ich mich.
Okay.
Genau.
Hallo Jan Edler.
Hallo Sissi Metschke.
Ich habe richtig Schiss vor der Folge heute.
Warum?
Weißt du, jetzt haben wir uns 7 Folgen lang den Ruf aufgebaut, dass wir der Podcast sind, der das Thema Tod, Sterben, Trauer relativ lockerflockig behandelt. Und jetzt war es in der letzten Folge beim Thema Trauer, da fand ich es schon grenzwertig. Da hat es schon so ein bisschen schwerer, aber das ging halt einfach nicht anders. Aber jetzt habe ich richtig Angst. Ich habe Angst, dass es nicht nur schwer wird, sondern vielleicht auch ein bisschen eklig. Du nicht?
Nee, gar nicht. Also wir beleuchten ja verschiedene Aspekte des Todes und des Sterbens.
Ich find, gehört dazu, meinst du?
Gehört dazu.
Hast du schon mal gehört vom Death Positive Movement?
Nee.
Das ist so eine Bewegung rund um den Tod. Also eigentlich machen wir da so ein bisschen mit. Die soll Menschen dazu bringen, mit Freunden, Eltern und Partnern über den Tod und das Sterben und die Wünsche an der Bestattung zu sprechen. Also die Gespräche sollen irgendwie das Gefühl fördern, was im Leben zählt. Und auch anregen, sich auf die positiven Elemente zu konzentrieren. Also eigentlich machen wir das genauso. Der Tod soll entmystifiziert werden und mehr zum Teil des Lebens werden. Und im Zuge dieses Death Positive Movements, das gibt's in England, gibt's auch so Death Cafés in Amerika, in Kalifornien gibt's da ganz viel. Und ich habe einen Artikel gelesen von einer Frau, die über 90 war, an Krebs erkrankt war und die ihren Tod hat begleiten lassen von einem Reporter der New York Times. Und sie hat gesagt, sie möchte das gerne nicht einfach so, dass das so passiert, sondern sie möchte das gerne erleben. Hat auch ihre eigene Beerdigung schon einmal durchgespielt gehabt und hat dann gesagt, jeder Mensch, der daran teilhaben will und den es auch interessiert, der soll eingeladen sein, ihrem Tod beizuwohnen. Das fand ich irgendwie, also erst habe ich gedacht, ein bisschen befremdlich, aber dann fand ich es irgendwie schön.
Das klingt gut, auf jeden Fall klingt das mit einer harten Auseinandersetzung mit dem Thema.
Heute geht es ja eigentlich um das Thema, mit dem ich Riesenstress habe, was ich überhaupt nicht fassen kann, nicht begreifen kann, was ich irgendwie ganz, ganz gruselig finde. Und das ist das Thema Endlichkeit. Boah, schon wenn ich es sage, ne, kriege ich gleich feuchte Hände und irgendwie so einen Druck auf der Brust. Was macht das mit dir?
Nichts.
Na, krass. Nichts. Wow, Jan. Okay, nichts.
Du hast gesagt, ich soll kurz und knapp antworten.
Ich habe gesagt, du sollst vor allem ehrlich sein. Und wenn dem so ist,
genau, dann
ist dem so. Ich bin sehr froh, dass wir heute einen Gast in der Sendung haben, der mindestens so abgeklärt ist, was das Thema angeht wie du. Das kann ich schon mal versprechen. Es ist ein Mann, mit dem mich eine langjährige, innige Freundschaft verbindet. Es ist ein Typ, der mich tätowiert hat. Ich trage am Handgelenk ein kleines Tattoo. Das ist die Erde von sehr weit aus dem Weltall, sagt er immer. Er hat selbst gestochen. Er ist einer der intelligentesten, humorvollsten und echtesten Menschen, die ich kenne. Also was der schon geleistet und untersucht hat, was der für einen Horizont hat, das ist einfach nicht normal. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er heute Teil der Sendung ist. Jan hat schon Haltung angenommen, denn er ist ein bisschen fanmäßig unterwegs und das völlig zu Recht. Ich habe ihn sehr, sehr lieb. Dr. Marc Benecke ist da. Hallo.
Ich habe dich auch lieb. Hallo.
Wie geht's dir?
Sehr, sehr gut geht's mir. Ihr seid ja aber auch zu zweit.
Ja, wir sind zu zweit. Das ist Jan Edler.
Ich bin der Jan, hallo. Also darf ich du sagen?
Ich bitte darum. Für die, die das nicht sehen können, du bist ja auch, wie mir scheint, in bestatterischer Kleidung hier angetreten, mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Ist das extra? Damit du in Stimmung kommst für den Podcast.
Ganz genau. Nee, ich renne immer so rum.
Wow, Respekt.
Man muss auch sagen, der Jan ist ein bisschen aufgeregt. Der findet dich nämlich vielleicht mindestens so toll wie ich. Und der ist so schon ein sehr ruhiger Typ und heute sagt er halt einfach gar nichts. Ja. Jan, möchtest du mal eine Frage hier vorlesen?
Du musst ein bisschen Vorsicht machen, genau, damit ich nicht zu sehr Fanboy bin.
Todgeflüster.
Hat sich durch deine Arbeit dein Umgang mit dem Thema Tod verändert, beziehungsweise durch das wissenschaftliche Auseinandersetzen mit dem Thema Sterben?
Ich habe da gar keine Einstellung zu, wirklich. Das ist für mich einfach nur ein ganz kleiner Teil dieses ewigen Lebensnetzwerkes, wo halt alle Lebewesen drin sind, Vögel, Bäume, Seescheiden, ihr zwei, Holz, was dann hoffentlich, wenn es nicht verbrannt wird, auch mal wieder verrotten kann, irgendwann aus einem Regal oder so. Und das biologisch gesehen ist das alles eins. Also das ist ein riesiges Netzwerk aus Energieaustausch. Im menschlichen Körper zum Beispiel dieses ATP, weswegen du deine Muskeln bewegen kannst und so weiter. Oder einfach Kalorien und Fette. Und von mir ist auch Wasser, was jetzt keine, nicht wie Fett oder so einen richtigen verbrennbaren Energiegehalt enthält. Aber das ist alles eins. Also deswegen, der Tod ist dann nur so ein Knotenpunkt da drin, der irgendwo vorkommt. Aber hauptsächlich lebt eigentlich alles und wird dann wiederverwertet. Das Material wird wiederverwertet.
Sag mal, stimmt es, was Jan mir erzählt hat, dass wir Menschen ab dem 24., 25. Lebensjahr beginnen, der Endlichkeit entgegenzugehen? Also Jan hat erzählt, du hast es erzählt.
Genau, wenn du jetzt also aus diesen riesigen Lebensnetzwerken rausgehst auf der Erde, ne? Und du kannst natürlich sogar noch weiter gehen ins Universum und so, aber so weit will ich jetzt mal gar nicht gehen. Ne? Die Energie ist ja da auch irgendwie noch vorhanden, die chemische und physikalische und so. Wenn wir auf der Erde bleiben und da ganz nah an die Menschen rangehen oder auch an Tiere, dann ist es ja so, es gibt dieses Eizellstadium und so, ist klar, ne? Dann gibt es ein Heranwachsen und dann hast du so eine Art Baby- und Jugendstadium und dann so eine Art Erwachsenenstadium. Und dann hört der Körper als solcher dann irgendwann mal wieder auf zu funktionieren. Übrigens auch nur bei Lebewesen, die den Tod erfunden haben. Es gibt ja auch Lebewesen, die sich einfach teilen. Die haben ja da bleibt ja keine Leiche übrig, ne? Also wenn sich was teilt, bleibt
welches
keine
Lebewesen
Leiche
macht
übrig.
Das denn?
Ja, viele Bakterien zum Beispiel oder Algen oder so. Die können sich einfach teilen. Und die können zwar auch den Tod einprogrammiert haben, dann sodass dann die geteilten Stadien sterben, aber das ist, wenn ihr wollt, kann ich euch da noch was zu erzählen, aber daran sieht man schon, dass der Tod extra einprogrammiert wurde. Der wäre nicht zwingend nötig in Lebewesen, sondern das hat einen Grund, warum der einprogrammiert wurde. Im biologischen Grund. Aber eure Frage war ja, was das mit diesen 25 Jahren auf sich hat. Und das kommt daher, dass dieses Aufbauen, das ist das, was man als eigentliches Erblühen so ansehen kann, was ja auch in der Literatur und in Gedichten und so weiter, ne, die Knospe, die sich öffnet und der Strauch, der ersprießt und das Gras, was heranwächst. Und wenn diese Aufbauvorgänge im Vergleich zu den Abbauvorgängen nicht mehr so stark sind und immer weiter abnehmen, dann bist du biologisch gesehen im Abbau und damit im Sterben befindlich. Und das passiert ungefähr, also bei Menschen passiert das ungefähr ab dem 25. Lebensjahr. Und bei allen Tieren und Lebewesen überhaupt, die sterben, Pflanzen, für die gilt das dann halt bei irgendeinem anderen Zeitpunkt. Der scheint uns jetzt als Menschen relativ früh zu sein. Das muss aber gar nicht so sein, weil viele Insekten zum Beispiel, das ist auch 2022 so gewesen, oder 2021. Auf jeden Fall, da sind in den USA wieder 17 Jahreszikaden aus der Erde gekommen. Also die sind 17 Jahre lang Jugendliche und dann nur ein paar Tage lang erwachsen. Also das ist für Menschen ist das ungewöhnlich, dass man so ab dem 24., 25. Lebensjahr so viele Abbauvorgänge hat und nicht mehr so viele Aufbauvorgänge. Aber es gibt auch Lebewesen, wo das echt anders ist. Also die sind sozusagen 99,9% ihrer Zeit im Aufbau. Und nur 0,1% der Zeit erwachsen und sterben dann sofort. Das gibt's auch.
Ich würde trotzdem noch mal gern darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, warum der Tod einprogrammiert ist. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend.
Ja, das kommt, weil die Umweltbedingungen nicht vorhersehbar sind, die auf der Welt herrschen. Das war schon immer so. Also nicht nur durch Brände und Fluten und alles Mögliche, sondern auch dadurch, dass zum Beispiel auf einmal sehr viele Leute sterben durch eine Seuche. Das kann also unendlich viele Gründe haben. Oder auf einmal Migrationsbewegungen einsetzen, die Leute in einer anderen Umgebung sind, wo es dann andere Lebensmittel gibt, irgendwas. Da wir das nicht wissen und da wir als Menschen vergleichsweise lange leben, jetzt im Vergleich zu vielen Insekten insbesondere oder so, nicht jetzt gerade die 17 Jahre unter der Erde sind oder so, aber die meisten leben ja nur sehr, sehr kurz. Deswegen muss eine biologische Vielfalt auf den Markt des Lebens geworfen werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Kinder hätten, ne, dann wären wir ein Teil von einer riesigen Menge an biologischer Vielfalt, die auf die Erde geworfen wird, um mal zu schauen, welche davon besonders gut an jetzt noch nicht bekannte Umweltbedingungen angepasst sind. Und dann werden diejenigen halt häufiger überleben und häufiger wieder Kinder kriegen, die gut angepasst waren, aber durch Zufall. Deswegen ist bei Charles Darwin auch nicht das Überleben des Stärksten wichtig, das kommt da gar nicht vor, sondern das Überleben des der am besten angepassten, die am besten an die Umweltbedingungen angepasst sind. Und dazu brauchst du Sex. Und wenn du, weil du dann eben nur so kannst du die Erbeigenschaften der Eltern vermischen. Wenn du dich teilst wie ein Bakterium oder eine Alge, ne, dann brauchst du das nicht unbedingt. Die machen das zwar anders, aber bräuchte man nicht. Es gibt sogar Rädertierchen und so weiter, die sich auch durch Jungfrauenvermehrung, nennt man das in der Biologie, vermehren können, also ohne Befruchtung. Der Preis dafür, dass das Erbgut vermischt wird und damit diese neuen Möglichkeiten auf den Markt geworfen werden, der Preis dafür ist, dass die Alten abtreten. Deswegen ist der Tod einprogrammiert worden. Weil sonst hättest du immer mehr Leute, immer mehr Kinder und dann wird natürlich irgendwann, wird dann alles zu knapp. Wasser, Land, Luft und alles andere.
Teil deines Jobs war es ja immer, dass du auch an einen Ort kommst, an einen Tatort, wo jemand gerade verstorben ist, dann krabbelt da Maden drauf rum, mal vereinfacht gesagt, und dann kannst du anhand der Maden sagen, wie lange der Mensch da schon am Rumliegen ist und vielleicht sogar möglicherweise, woran der gestorben ist. Wie viele Leichen hast du in deiner Berufslaufbahn schon angeguckt? Wie oft wurdest du schon gerufen? Kann man das noch zählen?
Oh wei, nee, das weiß kein Mensch. Also du musst dir vorstellen, wir sind ja teilweise, oder ich jetzt, kann ich das nur für mich reden, aber doch für die Tina, meine Mitarbeiterin auch, wir sind ja teilweise in Umgebungen, da liegen die ganze Zeit überall Leichen und wir, wenn wir kriminalbiologisch rangehen, wir gucken uns ja dann direkt viele an. Also sagen wir, du bist im Institut für Rechtsmedizin und machst da irgendein Forschungsprojekt oder irgendwas halt gerade, dann guckst du dir ja direkt, weiß ich nicht, 20 Leichen an, weil du sagst, oh prima, wir haben hier viele, ja wie soll man sagen, Spurenträger, ne, was die und Trägerinnen, die ehemaligen Menschen, die jetzt Leichen sind, wo jetzt dann Insekten, Pollen, irgendwas drauf ist, was uns interessiert, spurenkundig. Und deswegen, da kannst, also ich weiß nicht, also Fälle, da sind wir jetzt so an die 2000 ungefähr, wo wir eine Akte angelegt haben. Aber das sind auch nicht immer Leichen, das können dann auch nur Blutspurenfälle sein oder so. Also ich denke, also zum Beispiel während meiner Doktorarbeit, da habe ich ja immer samstags und sonntags im Institut für Rechtsmedizin hier in Köln auch gearbeitet und so. Also alleine da sind wahrscheinlich schon am Tag 20, 30, 50, ich weiß es nicht, Leichen gewesen. Ne? Also das weiß kein Mensch.
Das ist so krass, weil wir haben im Zuge dieses Podcasts mit vielen Menschen auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel Jan in seiner Arbeit als Bestatter Verstorbene ja auch wäscht und immer die Angehörigen ermutigt, mit dazuzukommen und das gemeinsam zu machen, die gemeinsam nochmal anzukleiden. Ganz viel Feedback hat uns erreicht von Leuten, die gesagt haben, wie machst du das? Wie kannst du dich distanzieren von dieser Situation und das einfach als Job begreifen? Und das ist eine Frage, die ich dir gerne nochmal weitergeben möchte. Hast du das wirklich schon immer so, lässig ist vielleicht das falsche Wort, aber das schon immer so abstrahieren können, dass du sagst, ja, das ist halt so, das ist Teil des Lebens, das ist jetzt hier auch nichts Besonderes, ist halt eine Leiche, ist halt eine Made, so ist das halt.
Ja, einerseits, das stimmt schon, also so sehe ich das schon, aber andererseits ist das für mich auch noch sozusagen echt vorhanden. Also die Person ist jetzt nicht, ich kannte die Leute ja nicht, ich weiß ja nicht, was für einen Musikgeschmack die hatten, was für einen Humor die hatten, was der Lieblingssender war und so weiter, aber die sind für mich halt in dem Moment zumindest noch Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen oder ich weiß nicht, wie man das jetzt gut formulieren soll. Also sie sind für mich halt noch da. Ich will mich da nicht von distanzieren. Will ich überhaupt nicht. Der Geruch ist interessant, weil der mir sagt, welche Bakterien sich da entwickeln konnten, die bestimmte Gase wiederum erzeugen können. Oder die Tiere, die da drauf sind, die können einem verraten, wo die Leiche gelagert war und so. Also das ist für mich ja, ich möchte dabei sein. Ich möchte mich nicht davon distanzieren und entfernen und so.
Kannst du da das bei deiner Arbeit für dich trennen? Gibt es da einen Arbeitsmark und ein Privatmark?
Nee, überhaupt nicht. Ne? Das ist für mich alles normal und alles eins und alles interessant. Da mache ich überhaupt keine Unterschiede. Ich verstehe es auch zum Beispiel gar nicht. Sehr bekannte Künstler und Künstlerinnen, ja, die dann, die das zum Beispiel machen, die sagen dann, bin ich privat und so bin ich auf der Bühne oder so bin ich die Person und hab dann auch verschiedene Zuständigkeiten oder so, aber das mache ich nicht. Also wenn ich am Bahnsteig stehe und die Leute sagen, bist du der aus dem Radio, dann sage ich jetzt nicht, sieht's aus, als ob ich gerade im Radio wäre oder was, also, sondern sage ich so, ja, okay, für dich bin ich halt der aus dem Radio oder so. Es ist mir total egal, das ist für mich alles eins. Und bei den Leichen ist das genauso. Was ich problematischer finde, ist eher, dass häufig Menschen nichts daraus lernen aus einem Fall. Also zum Beispiel die schiefgegangenen Fälle, die zu uns kommen, wo wir wissen, dass es überhaupt nicht so abgelaufen ist, wie es hinterher behandelt wurde. Zum Beispiel, dass man sagt, das war ein tragischer Unfall, ne, wo es in Wirklichkeit halt ein Tötungsdelikt war oder, weiß ich nicht, der Suizid, mit dem die Angehörigen nicht klarkommen und dann da wieder eine ganz andere Geschichte draus machen, obwohl es dann doch ein Suizid war. Es gibt ganz viele Richtungen. Und da könnte man eigentlich mehr daraus lernen, wenn man offener darüber reden würde. So wie ihr das in dem Podcast macht. Oder was ich auch gut finde, was ihr beide gerade gesagt habt, mit dem gemeinsam die Leiche waschen oder ankleiden, aber auch vielleicht mal, wenn die Leute so ein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel klassischerweise die Wohnungsleichen, die da verfault in ihren Messi-Wohnungen liegen, wenn die Angehörigen ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ja, wir hätten uns doch besser um unseren Bruder, unsere Mutter oder sonst was kümmern sollen, dass man das vielleicht doch mal ein bisschen aufgreifen würde, nicht nur als Trauerbegleitung, sondern auch so ein bisschen, ja, okay, wie können wir denn verhindern, dass das jetzt wieder passiert? Ne? Zum Beispiel bei psychotischen Leuten, die sich dann zu Hause einmauern, die Familie kommt an die nicht ran, die haben halt auch die sind knallpsychotisch, die nehmen keine Medikamente, die ganze Welt hat sich gegen sie verschworen, glauben sie, und dann verhungern die. Und dann könnte man sagen, passen Sie auf, wenn Sie das jetzt super krass betrifft und Sie ein super schlechtes Gewissen haben, das können wir mega verstehen. Wir sind als Spurenkundler dafür jetzt nicht zuständig. Der Notfallseelsorger eigentlich auch nicht. Der Trauerbegleiter, die Trauerbegleiterin auch nicht. Bestatter, eigentlich ist da gar keiner jetzt für zuständig. Aber uns interessiert trotzdem, wie wir das künftig verhindern würden. Haben Sie Interesse daran, da mit uns mal drüber zu reden? Das heißt, dann müssen Sie sich ein bisschen mit psychischen Krankheiten und sowas befassen. Dann sagen die natürlich, der hatte keine psychische Krankheit, gibt's bei uns in der Familie nicht. Sagt man, sehen Sie, jetzt ist der Punkt. Jetzt können Sie sich überlegen. Wollen Sie jetzt eine Reise antreten in eine Welt, in der Sie ein bisschen daran mitarbeiten, dass es jemand anderem nicht passiert? Oder wollen Sie jetzt gerne weiter damit leben, dass bei Ihnen in der Familie alles immer in Ordnung war und irgendwas Verrücktes passiert ist, was niemand versteht? Können Sie sich jetzt aussuchen, ne? Und da können wir Sie dann ein bisschen unterstützen. Also das ist eher wo dann mal der Funke überspringt manchmal.
Fragen an den Tod.
Wir bekommen ganz viele Hörerfragen und die wollen wir natürlich an dich weiterleiten. Eine Frage haben wir bekommen von Maria. Wie lange dauert es, bis unsere Körper in einem Sarg unter der Erde verwest sind?
Hängt von der Erde ab. Also wenn es zum Beispiel irgendwo im Baden-Württemberg ist, da wart ihr jetzt natürlich noch nie. Baden-Württemberg ist im Südwesten Deutschlands. Da war überhaupt kaum noch jemand jemals. Da gibt's manchmal so dichte Erde, die ist so lehmig und feucht und so. Und da kann das sein, dass die Leichen super lange verwesen. Da gibt's auch viele Experimente, wie man dann Grabkammern baut und dies und das. Das Beste ist natürlich Kompostierung. Und die Spanne von der Verwesung, 3 Punkte. Also sagen wir mal in Brandenburg, sandig, trocken, halbwegs luftig. Da können die Leichen super schnell mumifizieren. Technisch gesehen halten die sich da auch für ewig. Technisch gesehen jetzt nur. Zum Beispiel der Ritter Karl Butz. Der ist zum Beispiel dafür, dass du eine Mumie sehr, sehr gut erhalten, trocken, warm. Dann hast du die lehmige, feuchte Erde, wo kein Sauerstoff drin ist, möglicherweise auch kalt unter der Erde. Da kriegst du Fettwachsleichen, die zersetzen sich technisch gesehen auch überhaupt nicht. Und dann hättest du eine schöne, vernünftige Verwesung, sagen wir mal im Wald, keine Ahnung, Moosbett, Pilze, große Tiere, Schmeißfliegen, Totengräberkäfer, warmer, feuchter Sommer, 1 Woche. So, also das sind so 3 so Eckpunkte. Die Knochen bleiben natürlich länger übrig, aber im Wald fressen natürlich die großen Tiere dann die Knochen.
Cool. Wir haben eine Frage von Stefan, die ich selber nicht so richtig verstehe, aber ich lese sie trotzdem vor. Ist Sterben gleichbedeutend mit Aufhören zu leben?
Eben nicht. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich rede jetzt immer nur biologisch. Also biologisch ist es so, dass wenn du, wie gesagt, die Abbauprozesse überwiegend hast, dann stirbst du jetzt technisch schon. Dann kann es auch sein, dass du körperlich noch lebst, zum Beispiel das Herz noch schlägt, dein Gehirn aber nicht mehr funktioniert. Das ist dann das, wo, wenn hoffentlich alle, die zuhören, Organspender und Organspenderinnen-Ausweise haben. Oder wenn sie keinen haben, dann aber auch bitte keine Spenderorgane annehmen. Ne? Dann müsst ihr auch bitte sterben, weil, ne, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt was nehmen, aber nichts geben, dann ist es nicht so gut. Da ist es so, dass wenn das Gehirn stirbt, dann gehen 2 oder 3 Ärzte, Ärztinnen hin und sagen, okay, die Person ist jetzt wirklich gehirntot. Die Angehörigen können sich da noch einbilden, dass die Person nicht diese klassischen Todeszeichen hat sie auch nicht, und mit der noch irgendwie reden. Also auf den Stationen, die ich bisher gesehen habe, war das auch so, dass die Angehörigen den Leuten noch was vorgelesen haben oder weil die halt noch beweglich und warm sind und das Herz noch schlägt und so weiter. Ne? Das muss dann jeder und jede für sich selbst entscheiden, ob man da jetzt tot ist oder nicht. Also da wäre man dann medizinisch tot. Und dann hast du natürlich den Tod, wo man eindeutig nicht mehr in der Weise lebt, die man als menschliches Leben ansieht. Das wäre das, was wir verwenden in der Kriminalbiologie. Das heißt, du bist verwest oder zerstückelt. Also das sind so die 3 Haltepunkte, die ich jetzt mal kurz schildern will. Aber es gibt natürlich auch noch diese bildliche Vorstellung, solange sich noch Menschen an dich erinnern, solange lebst du noch in der Erinnerung fort. Ne? Das gibt's natürlich auch.
Was glaubst du denn, wie das ist, Sterben? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, das ist ja immer verschieden. Ne? Also wir kennen ja jetzt viele Menschen, weil das seit ungefähr 5 bis 10 Jahren gut untersucht wird, die da diesen weißen Punkt am Ende des Tunnels sehen und so. Das kannst du haben, dass die Leute, die da zurückgekommen sind von nach den Herzstillständen, die zurückgeholt wurden, die sind auch ganz ganz verändert. Also die haben dann so dieses Erlebnis gehabt, die sind eins mit der Umwelt und dem Universum und so, was du zum Beispiel auch durch psychedelische Substanzen hast, dass die Leute dann wiederkommen und sagen, okay, es geht gar nicht alles um mich und mein Sterben und mein Leben und meine Bestandteile und meinen Musikgeschmack und so, sondern es ist halt alles ein bisschen größer. Das ist die eine Art zu sterben. Das scheint vergleichsweise erfüllt bis angenehm zu sein, weil das einen vernünftigen Schlusspunkt scheinbar setzt, ne? Weil die Menschen sich dann eben in einer Einheit fühlen. Dann hast du natürlich die Leute, die ganz, sagen wir mal, schwierig sterben. Ne? Die Mama ist 35 und kriegt Leukämie und das ist aber leider die Form, die man nicht heilen kann. Da stirbt natürlich die ganze Familie irgendwie mit. Ne? Also die muss dann die sozialen Verbindungen sterben dann und so. Das wäre das Zweite. Und dann ja, gibt es natürlich noch viele andere, sagen wir mal, zum Beispiel, nehmen wir als drittes Mal und dann höre ich auf, im Hospiz zum Beispiel, da erlebst du es halt oft, dass die Leute, meinetwegen zum Beispiel einer, der totale Alki war. Und ich meine, alle Alkis und alle Substanzabhängigen suizidieren sich halt, das wissen die auch. Und jetzt geht er also mit einer schweren Erkrankung, die durch den Alkohol wahrscheinlich schlimmer wurde oder auch ausgelöst wurde, weiß der Teufel, ist auf jeden Fall jetzt nichts mehr zu machen. Und jetzt sagen die ihm, passen Sie auf, Sie können noch gehen, Sie brauchen noch keinen künstlichen Darmausgang, Ihnen fallen noch nicht die Zähne aus, aber in 14 Tagen sind Sie tot. Und zwar 100%, nicht 99,9%. Ne? Und da kann das passieren, dass die Leute im Hospiz dann nochmal so einen Schwung kriegen und sich überlegen, okay, wie möchte ich jetzt meine letzten Male morgen, mittags, abends gestalten? Wen möchte ich noch sehen, wen möchte ich nicht sehen? Möchte ich jetzt Sternbilder auswendig lernen oder möchte ich, keine Ahnung, nochmal Hühner streicheln oder irgendwas, was ich mir als Kind mal vorgenommen habe? Das ist wirklich für jeden total unterschiedlich. Das kann ich wirklich aus direkter Anschauung sagen. Das ist sehr faszinierend.
Wir fragen das jeden Gast, Marc. Wie stellst du dir deine eigene Bestattung vor? Was ist dir wichtig? Und hast du das auch schon mal besprochen mit den Menschen, die dir nahestehen?
Ja klar, ich sag denen immer, macht, was ihr wollt, weil wir haben halt gesehen, dass die, also in Subkulturen ist es so, da ist zum Beispiel mal jemand sehr plötzlich gestorben, ein Freund von uns, und dann wollte keiner eine Rede halten oder was sagen oder so und eigentlich überhaupt nichts machen. Und dann habe ich gesagt, okay, also soll ich jetzt mal vielleicht was sagen, weil viele auch sehr schüchtern sind und so. Haben die gesagt, nee, lass das mal, wir haben hier bei uns die Regel, jeder trauert so, wie er will für sich, aber wir können trotzdem alle zusammensitzen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann stellen wir jetzt aber, also weil alle was am Trinken waren, habe ich gesagt, komm, dann lass uns aber jetzt wenigstens einen Platz hier frei halten am Tisch, dann stellen wir da ein Getränk hin oder so, ja, dann kann der aus der Geisterwelt, kann er da an dem Getränk schnuppern oder mittrinken. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Also da hat überhaupt keiner das Bedürfnis gehabt, auch nur eine Silbe zu dem Thema zu sagen, ne? Außer dass halt alle traurig waren. Also von mir aus können die Leute das machen, wenn sie gerne wollen. Dann kannst du natürlich auch eine Mega-Party machen, das traue ich unseren Markierten zu. Also Leute, die meine Unterschrift oder von mir gemalte hässliche Tiere auftätowiert haben, das sind ja auch schon über 1000 Leute. Eine Person bei euch im Studio gehört auch dazu. Und dann können also alle, die ein Tattoo da von mir haben, können dann da von mir aus auch die eine Party machen. Es könnte auch sein, dass, weil ich sehr viele Menschen auf der Welt kenne, dass die überall auf der Welt irgendwas machen und einfach nur, weiß ich nicht, eine Kerze aufstellen oder mein Lieblingsgericht sich kochen. Ist mir total egal.
Warte mal, was machen wir denn jetzt mit deinem Körper? Soll der verbrannt werden oder willst du
haben? Mir total egal.
Ach Mann, Marc.
Ich habe einen Organspendeausweis. Also wenn ich jetzt nicht gerade bei einem Zugunglück zermalmt werde oder sowas, dann würde wahrscheinlich die Organspende da zum Tragen kommen.
Aber wenn jetzt in deinem nahen Umfeld was passieren würde, was ich jetzt aus deinen Worten mit deinem Freund rausgehört habe, bist du schon eigentlich darauf bedacht, dass dem auch ordentlich gedacht wird, dass man halt sie ordentlich auch Abschied nimmt, dass das Thema auch angegangen wird mit dem Trauern, oder?
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Es kommt ja von selbst. Ne? Ihr habt ja auch schon Sendung über Trauer gemacht oder ne, die letzte Sendung. Also Trauer kommt ja eh von selbst. Also da muss man eigentlich sich gar nicht drum kümmern. Ich würde da überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen. Also ich würde es echt jedem so überlassen wie sie Lust haben, damit umzugehen. Ich finde das, also ihr als Bestatter und Bestatterin, ihr findet natürlich Vorsorge sinnvoll und richtig, weil die meisten Menschen das so, den Tod so von sich wegschieben und dann am Ende stehen alle da und wissen jetzt nicht mehr, was, sagen wir mal, der Opa, der friedlich mit 96 gestorben ist, was der eigentlich jetzt genau wollte, weil da keiner drüber reden wollte. Aber so ist das bei mir im Umfeld nicht. Also bei mir im Umfeld sind sich alle völlig klar darüber, dass man halt irgendwann stirbt und dass dann irgendwann alle traurig sind. Das haben auch alle schon mitgemacht. Und weil wir natürlich auch, gerade im Subkulturbereich, haben wir natürlich auch viele Suizide und so weiter, ne? Oder irgendwelche tragischen, verrückten Unfälle und sowas. Und deswegen würde ich da ich würde eigentlich sagen, ich lege da keinen Wert drauf, weil es kümmern sich sowieso alle drum. Also es gibt niemanden, den ich kenne, der das so von sich wegschieben würde, wie man das in der klassischen Familie kennt. Nee, la la la, das gibt's ja alles gar nicht. Aber für die anderen Menschen, die mit dem Tod nicht die ganze Zeit befasst sind, denen würde ich das unbedingt raten, da Vorsorge, also beim Bestatter oder bei der Bestatterin zu betreiben, wirklich. Und zwar auch früh, damit man halt zum Beispiel manche Sachen auch einfach mal anfassen kann. So eine Urne aus Pappe, eine Urne aus Keramik, dies und das. Oder zum Beispiel, ich habe gerade ein Video gedreht in Kärnten über den Kärntner Sarg. Da haben sie einen Sarg erfunden, der also den nur Leute aus Kärnten verstehen, weil da so ein bestimmtes Stoffmuster reingenäht ist, was eine örtliche Tracht halt ist. Und das ist dann für Leute, die so sehr die Berge und die Natur und ihre Heimat geliebt haben und vielleicht auch nie verlassen haben. Gut, finde ich alles okay. Sollte man sich aber dann mal einfach mal angucken, weil ich glaube, beim ersten Mal staunen viele Leute bei sowas dann erst und beim zweiten Mal trauen sie sich mal, das zu machen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr während Corona auch mal gemacht, da durften sich Leute bei so einer großen Veranstaltung einfach mal einen Sarg reinlegen und dann einfach mal gucken, wie sich das anfühlt, weil viele ja glauben, nach dem Tod würden sie noch magischerweise irgendwas fühlen oder so. Und das war auch so, da sind die Leute erstmal so 3-4 Stunden rumgegeistert und dann irgendwann haben sie sich da reingelegt und Deckel zu. Ich denke aber grundsätzlich, Trauer kommt von selbst.
Der Herr der Maden, Dr. Marc Benecke, Forensiker, Kriminalbiologe, ein unfassbar schlauer, unterhaltsamer Mann, das habt ihr jetzt schon bemerkt, und auch einer, der sich mit dem Tod auskennt. Also wenn wir über Endlichkeit reden, wie in dieser Folge, dann können wir auf den nicht verzichten. Und auch in der nächsten Folge, wenn es um Unendlichkeit geht, wird Dr. Marc Benecke nochmal mit dabei sein, denn auch da kennt er sich aus. Aber jetzt gibt's in guter alter Radieschen von unten Manier erstmal einen Song.
Songs zum Sterben.
Du hast vorhin so gewunken, weil du noch einen Song mit auf die Playlist packen wolltest.
Ja, ich hatte noch einen Song, den ich auch erst letztens bei einer Beisetzung gehört habe, und zwar von Karat Schwanenkönig.
Kenne ich gar nicht.
Nein, oh, musst du ja anhören.
Willst du ansingen wieder?
Nein. Nein, das lassen wir. Das lassen wir diesmal.
Schwanenkönig von Karat, worum geht's denn?
Es geht um sozusagen der Schwan als König der Tiere, das ist ja eigentlich auch alles metaphorisch gesehen. Der Schwanenkönig stirbt, genau, und die Tiere, die neigen halt ihr Haupt aus Respekt vor dem Schwanenkönig. Es geht über 6 Minuten, das Lied ist ein wunderschönes Lied, auf jeden Fall.
Auch gut, so ein bisschen Zeit zu schinden mal an der Trauerfeier, so ein 6-Minüter, oder?
Nee, es ist ehrlich, so gerade die Generation unserer Eltern kennt das Lied ja. Ja, jeder verbindet ja mit so einem Lied was anderes. Und deswegen nehme ich so eine Musik auch ganz gerne, wenn die passt.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
Ich traue mich gar nicht so richtig, mich in diesen Film reinzudenken, weil ich den kaum aushalte, wenn ich mir diese Szene vor Augen führe. Also jeder Mensch, der einen Hund hat, ne? Alle Hundemuttis und Hundefatis, die gerade zuhören, die können diese Szene garantiert auch nur sehr schwer aushalten. Mein Filmtipp ist I Am Legend. Weißt du, welche Szene ich meine? Du hast ja auch, Alma ist ja auch, ne?
Ich weiß,
in deinem Herzen drin.
Hm.
Oh mein Gott. Also wenn Tiere sterben, da wollten wir auch noch eine Folge zu machen eigentlich. Das machen wir in der nächsten Staffel. Das ist ein Thema für sich, ne?
Sollte auf jeden Fall auch mit behandelt werden, ne?
Als mein Hund damals gestorben ist, weiß ich noch genau, hat meine Oma hier beim MDR im Sender angerufen. Damals hatte ich die Morningshow. Da war ich so aufgeregt. Also sie hat gesagt, Sissi, komm schnell, der Hund ist tot. Also der war eigentlich schon tot. Und ich bin erstmal in der Tiefgarage gegen den Pfeiler gefahren. Einmal rückwärts, einmal vorwärts. Mein Auto sah aus, ich hatte so einen Golf, der war komplett ramponiert überall. Und dann war der Hund schon tot. Und meine Oma hat darauf bestanden, dass ich den nochmal angucke. Weil die Generation so, ne? Oh, der liegt so schön auf der Seite, gucke den nochmal an, das ist wichtig für dich. Und ich dachte so, oh Mann, ich will eigentlich nicht. Alles in mir hat gesagt, ich will den nicht nochmal sehen. Aber die haben halt darauf bestanden, dass ich den nochmal angucke. Hm. Das war ganz, ganz schlimm. Kennst du das? Ist das ein Generationsding, dass man diese Konfrontation nochmal sucht?
Ich weiß nicht, also ob das ein Generationsding ist, das kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, als mein Hund gestorben ist, jetzt vor 3 Jahren, da war ich gerade im Urlaub gewesen und die Oma hat auf sie aufgepasst und die war natürlich voller Schuldgefühle und kam mir schon heulend entgegen und hat gesagt, ich kann nichts dafür, ich kann nichts dafür. Und ich habe gesagt, Oma, du kannst doch nichts dafür. Wer weiß, was es war. Und dann habe ich natürlich...
Oh nein, du warst nicht dabei.
Nee, und dann, ja, das hat mir natürlich auch so ein bisschen den Rest gegeben und dann... Ja, habe ich erstmal sehr geweint und dann habe ich dann meinen Hund sozusagen in mein Auto getragen und nach Hause gefahren, habe da ein Grab gegraben und ja, dann haben wir noch eine kurze Zeremonie abgehalten.
Das ist so ein Thema bei Hunden, bei Viechern generell, da bin ich ganz zart beseitet. Da, also wirklich, da hebelt's mich sehr schnell aus. Ich habe mir dann auch so Szenarien vorgestellt, dass mein Hund, der wurde ja eingeschläfert, dass er sich so dachte, wartet mal, wo ist denn hier meine Kumpeline? Die ist doch gar nicht da. Also ich habe dann so dieses menschliche Denken in den Hund reinprojiziert und mir diese Szene immer wieder ausgemalt. Und ich hatte auch, wie du, so Schuldgefühle in mir und schon Trauer in mir. Und das war so eine schlimme Zeit. Ich habe danach noch im Fernsehen, weiß ich noch, bei King of Queens war auf einmal ein Mops. Überall habe ich nur noch Hunde gesehen. Und der Schmerz war so schlimm, dass ich mir geschworen habe, ich will nie wieder einen Hund. Weil ich keinen Bock habe, nochmal so ein Vieh zu verlieren.
Ja, das ist es halt. Man baut halt eben auch zu seinem Haustier eine Bindung auf. Und sei es jetzt ein Hund, eine Katze, ein Wellensittich oder ein Hamster oder so.
Habt ihr nicht sogar das Meerschweinchen deiner Tochter bestattet?
Meines Sohnes.
Ach so, wie hieß das?
Das war Rosetti.
Rosetti, stimmt. Ihr habt Rosetti bestattet.
Und Rosetti war irgendwie, es war Sommer und es war Mittagssonne und alle sind zum Mittagsschlaf gegangen und Rosetti war irgendwie draußen. Naja.
Wie naja? Was hast du gemacht?
Naja, ich habe nichts gemacht, aber die Sonne hat halt genug gemacht.
Rosetti hatte keinen Schattenplatz, oder was?
Rosetti hat anscheinend einen Hitzeschlag gekriegt.
Oh mein Gott, Jan. Da, weißt du, alle denken, du bist so ein perfekter, toller Typ. Du hast Rosetti einfach mal gegrillt.
Ich war 120 Kilometer entfernt. Also.
Ach, auch da ziehst du dich einfach aus der Affäre, wie bei dem Hund. Ich war nicht dabei.
Ganz genau.
Also I Am Legend, das ist mein Filmtipp, wollte ich eigentlich sagen, weil ich diese Szene, wie er den Hund im Arm hält und einfach nichts mehr machen kann, als ihn gehen zu lassen. Oh mein Gott, das ist die schlimmste Szene. Und jetzt will ich noch was Wildes machen. Ich möchte noch einen Hundefilm empfehlen, den ich nicht gesehen habe. Weil all meine Freunde sagen, Matschki, du kannst den nicht gucken, weil du hältst den Film nicht aus. Aber all meine Freunde sind sich einig, dass es ein geiler Film ist. Er heißt Hachiko. Das ist ein Akita Inu. Also ich habe ja ein Shiba Inu. Das ist ein Akita Inu, die große Version davon. Und es ist so eine ganz traurige Geschichte, wo er an einem Bahnhof immer auf den Besitz wartet. Und schlimm, es ist schlimm. Also wer sich's mal richtig geben will, I Am Legend oder Hachiko. Also ich habe heute viel gelernt, Jan Edler.
Ich habe heute auch sehr viel gelernt, Sissi Metzger.
Mir ist auch so im Laufe der Folge aufgefallen, dass es sehr traurig ist, dass das alles vorbeigeht und mir das auch nach wie vor Sorgen und Probleme bereitet. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie befreiend, weil dadurch, dass es endlich ist, wird alles ein bisschen egaler, ne? Also wenn man sich überlegt, wir sind für so einen kurzen Moment nur hier auf der Welt und machen uns immer so eine riesen Waffel um alles Mögliche, eigentlich ist es relativ Wumpe. Was jetzt nicht bedeutet, man soll durch die Welt rennen wie ein Vollidiot und irgendwie alles einreißen, was einem in die Quere kommt. Aber wisst ihr, wir machen uns immer so viele Gedanken um alles und es ist alles endlich. Es geht alles vorbei. Am Ende steht da niemand mit einem Blumenstrauß, also glaube ich zumindest nicht, und sagt, ey, richtig gut gemacht. Richtig gut, wie sie die Führerscheinprüfung gemacht haben. Richtig gut, wie sie ihr Haushaltsbuch geführt haben. Ach, Wahnsinn, wie fleißig sie waren und wie sie gearbeitet haben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und deswegen, vielleicht kann man der Endlichkeit sogar ein bisschen was Positives abgewinnen.
Puh.
Jan Edler, bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal, Sissi Metzger.
Sagt man das so? Nein,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, klingt viel besser, ne? Ja. Oh, Sprache aufgebraucht für heute.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.
Diesen Podcast bekommt ihr immer mittwochs in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und einen, den ihr ebenfalls dort findet, wollen wir euch ans Herz legen, die Kollegen Schubert und Ludwig. Besser bekannt auch als Duo Deluxe, gehen die Schöpfung einmal von A bis Z durch.
Garantiert auch was für euch dabei zum Nachdenken und vor allem zum Lachen. Hört einfach mal rein. Auch diesen Podcast gibt's immer freitags neu in der ARD Audiothek.